Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Folge Nummer 26. Mein Name ist René, außerdem mit dabei heute der Marvin
Hallo.
und der Jesus.
Guten Abend allerseits.
Abend in die Runde. Ja, wir haben uns mal wieder ein paar Themen rausgesucht. Ich glaube, wir fangen am besten mal so mit dem Interessantesten und dem Schönsten an, und zwar dem Rückblick auf das Wolfsburg-Spiel. Ich konnte es mir leider mal wieder nicht live anschauen. Ich habe mir jetzt nur die Tore im Nachhinein angeschaut und versucht, den Live-Ticker so ein bisschen mitzulesen. Und ärgere mich mal wieder, dass ich so ein schönes Spiel nicht wirklich sehen konnte, was ich an den Toren in der Zusammenfassung gesehen habe und so von Spielszenen, was man halt in so einem 2,5-minütigen Zusammenschnitt von Sky so sehen kann, war es ja wohl doch ein sehr schönes Spiel über ja fast 90 Minuten.
Also
Nee,
nichts für
das.
ungut, aber wenn die Eintracht weiter so spielt, dann sage ich mal, tut mir leid, aber dann darfst du tatsächlich nicht mehr die Spiele sehen, weil also das Spiel fand ich richtig, richtig cool. Also das war seit langem ein wirklich richtig geiles Spiel, wo fast alles gepasst hat. Also erstens mal vom Ergebnis ganz klar, zweitens mal die Spielweise der Eintracht sehr, sehr cool und drittens einfach auch gegen einen wirklich starken Gegner. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Wolfsburg eine Thekentruppe ist. Also allein von den Namen, aber auch von der Art und Weise, wie sie gespielt haben, waren sie schon stark. Aber man muss sagen, bis auf 20 Minuten in der zweiten Halbzeit haben sie keine Chance gegen die Eintracht gehabt. Und das ist schon richtig cool. Und trotz 3:1, mein bester Mann Nikolov. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber bester Mann Oka Nikolov.
Ich kann mich dir wirklich nur anschließen. Also René, du hast wirklich ein Spiel verpasst, ja. Wenn man ein Spiel lieber nicht verpassen sollte bisher oder hätte verpassen sollen diese Saison von der Eintracht, dann ist das gewesen. Erste Halbzeit, muss ich sagen, war eine der besten Halbzeiten von der Eintracht, die ich in den letzten Jahren wirklich sehen konnte. Das war schon grandios, wie der Ball gelaufen ist, auch vom spielerischen Element her. Nicht nur die Tore, nicht nur wie die Tore passiert sind, sondern vom ganzen spielerischen her hat man auch gemerkt, dass der Altidop ein feiner Fußballer ist an sich. Also das war schon ein Fußballspiel, gerade in der ersten Halbzeit, die richtig große Klasse war, und insgesamt kann ich mich dem Jesus da auch nur anschließen. Nikolov hat für mich, ich kritisiere ihn gern, das wisst ihr, und kritisiere auch ihn oft, manchmal auch zu Unrecht, aber Nikolov hat für mich ein Weltklasse-Spiel gemacht, das habe ich selten von ihm gesehen. Chancen vereitelt aus kürzester Distanz, da merkt man, dass er auf der Linie halt eine Katze ist. Wahnsinn.
Ja, das war auch so das, was in der Zusammenfassung rausgekommen ist, dass er wirklich ja seine ganze Erfahrung bei den Szenen ausgespielt hat, lange stehen geblieben ist, wirklich den Spieler zum Teil so ein bisschen abgedrängt hat. Besonders klasse fand ich so die eine Situation, wo, ich weiß nicht mehr, wer es von Wolfsburg war, dieser, eigentlich schon so ein bisschen Schuss aus der Entfernung, wo er dann gerade den Arm noch hochgerissen hat, um das Ding dann da an dem Pfosten vorbeizuschieben.
Ja,
Ich glaube,
Wahnsinn.
Diego war es.
Ich glaube, es war
Also
Diego. Das war eine Wahnsinnsaktion. Das hast du gut auch im Stadion gesehen. Das war eine Wahnsinnsaktion. Da bin ich fast ausgerastet, dass er den Ball da noch bekommt und lenkt ihn dann auch da vorbei. Das war ich, ganz ehrlich, bei 95% der Torhüter wäre das ein sicheres Gegentor gewesen. Ich weiß nicht genau, bei welchem Spielstand das war, aber er hat das Ding da rausgefischt. Das war wirklich erste Sahne. Erste Sahne. Und es hat zu seinem perfekten Spiel gepasst.
ja, das war, da stand es 2:0 für Wolfsburg. Also das war überragend.
2-0 für Wolfsburg.
2:0 für die Eintracht gegen Wolfsburg. Entschuldigung.
Dankeschön.
Aber es gab noch eine Szene ziemlich kurz vor der Pause, wo einer, ich glaube nach einer Ecke, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das dieser Blonde von Wolfsburg war, der einen Kopfball direkt neben den Pfosten platziert hat und wo der Nikolov auch nochmal runter ist und das Ding rausgekratzt hat. Das war für mich mindestens so stark wie die Szene gegen Diego. Also es war wirklich in
Ja,
der ersten
ja.
Halbzeit, wo du so siehst, so diese zwei Dinger, da hat er, das war unfassbar. Er hatte ja so nach 10 Minuten so eine kurze Schrecksekunde, wo er den Ball, irgend so einen Rückpass nicht wirklich auffangen konnte und er eben dann irgendwie im Hinrutschen noch wegfliegt. Da habe ich schon gedacht, eieiei,
Ja.
kein guter Tag. Aber er hat halt seinen Fehler, den er gerne mal macht, in dem Moment gehabt und der Rest der Partie war einfach überragend.
Genau, das konnte man gut verschmerzen, indem ich weiß ganz genau, welche Szene du meinst, ja. Wo jeder gedacht hat, das ist jetzt sicher, wenn sie den aufnimmt, dann lässt er noch mal kurz fallen, hatten dann aber dann doch. Ja, das war eine kleine Schrecksekunde, aber wenn er das so immer macht ohne Folgen, habe ich dann auch kein Problem mit dem Nachhinein, dann so grandios hält, muss man schon sagen. Aber insgesamt war das eine ziemlich gute Teamleistung. Ich muss auch sagen, die Abwehr, die wir in der letzten Zeit im Podcast auch kritisiert haben, ist diesmal nicht so negativ aufgefallen. Eigentlich, gar nicht negativ aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, das Gegentor habe ich jetzt nicht so richtig gut im Kopf, aber an sich war das auch eine gute defensive Leistung. Schwegler war auch wesentlich stärker als, gut, St. Pauli war ja eh schon eine Steigerung, aber in den Spielen davor. Hat das kämpferische Element hat auch gestimmt. Er wird wieder wieder wertvoller.
Ja, der Schuss von ihm, was ich so in der Zusammenfassung gesehen habe, war ja auch ein ganz schönes Kunststück, was er sich da geleistet hat. Generell fand ich, zumindest ist es in diesen 2,5 Minuten da stark rübergekommen, dass wir viel mit Fernschüssen diesmal gearbeitet haben. Gekas sein Tor aus außerhalb des 16ers, das erste, das Tor von Schwegler, Fernschuss aus, keine Ahnung, irgendwas um die 20 Meter, der Freistoß von Kayo am Anfang, der da mit einer ordentlichen Wucht auf Benaglio getroffen ist. Also da war, kam mir zumindest so vor, als wenn da diesmal viel aus der Ferne gelaufen ist.
Ja. Nee, nicht mal. Also echt? Fand ich jetzt nicht, nee, es war eine gute Mischung. Also es war, gab halt wirklich so viele Szenen, wo du halt sagst, okay, es waren ja ein paar Weitschüsse dabei, es waren auch die, die dann reingingen, aber es gab ja super viele Szenen, die einfach auch schön herausgespielt waren. Zweite Halbzeit ist eine Ding, wo der Ochs auf den Sebastian Jung nochmal durchsteckt und er halt ein bisschen überhastet von Benaglio dann irgendwie das Ding nicht mehr vorbeibekommt im Strafraum. Aber so Szenen und so Spielzüge gab es am laufenden Band, also auch als es irgendwie 3-1 stand, hätten sie wirklich nochmal das 4-1 und das 5-1 nochmal machen können.
Richtig.
Also es gab wirklich super viele Szenen. Und ja, nochmal zum Thema Abwehr, ganz kurz. Was echt auch wieder überragend ist, die Jungs haben ja alle irgendwie 4 Karten und keiner hat sich die 5. geholt, also auch gegen Wolfsburg nicht. Und Wolfsburg hat in der ersten Halbzeit so dieses magische Dreieck von denen, Diego, Grafit, Dzeko, die haben ja schon gut aufgedreht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Jungs schlecht gespielt haben. Die haben teilweise mit einer Geschwindigkeit da gespielt, das war schon echt erschreckend. Sind aber wirklich nicht durchgekommen, beziehungsweise im letzten Moment hat halt immer einer von der Eintracht noch den Fuß dazwischen bekommen und das war schon sehr, sehr stark. Und bezeichnet mal eine Szene in der ersten Halbzeit, wo der Dzeko auf den Flügel ausgewichen ist und der Sebastian Jung so richtig cool mit einem, mit irgendwie einmal das Bein ausfahren, ihm den Ball wegnimmt, wo der null Chancen hatte, da was zu machen. Und das war wirklich auch überragend.
Kann ich mich nur anstimmen. Also kann ich nur zustimmen. Muss sowieso sagen, Sebastian Jung spielt für mich eine weit überdurchschnittliche Saison momentan. Also eine teilweise sehr, sehr geniale Saison eigentlich für ihn, für sein jugendliches Alter. Und auch schon relativ abgeklärt, gerade auch die Szene da gegen Dzeko, aber auch andauernd hat er sich dann kaum einlullen lassen und war in der Defensive richtig stark. Ist oft, hat sich auch auf die Offensive eingeschaltet. Die Szene, die du eben gerade nachher beleuchtet hast, mit Ochs war auch ziemlich stark. Man muss auch sagen, dass Fenin, als er eingewechselt wurde, da auch noch die eine oder andere Chance hatte, den Spielstand zu erhöhen. Hätte ich ihm auch gegönnt, hat leider nicht sollen sein. Aber es war kollektiv, im Kollektiv war es eine sehr gute mannschaftliche Leistung. Das muss man auch mal eindeutig so bewerten. Und wie du richtig gesagt hast, im Gegensatz zu Schalke beim letzten Heimspiel, die ja eigentlich fast nur defensiv standen und eigentlich kaum Offensivakzente gesetzt haben, war das ja schon ein Gegner, der offensiv auch versucht hat, Gas zu geben. Hat natürlich auch in einem Tor resultiert. Aber die Eintracht war halt dementsprechend gut genug, um weitere Tore zu verhindern.
Gekas, der alte Fuchs, dürfte mal wieder einen Elfmeter schießen. Beim letzten Mal hat er ja so ein bisschen kritisiert, dass ich ihn nicht so ganz, sagen wir mal, unkritisch geschossen fand. Diesmal fand ich ihn auch wieder nicht so ganz astrein. Also aus meiner Sicht, Benaglio wäre da durchaus noch rangekommen, wenn er den Arm mal ein bisschen länger gemacht hat. Also so 100% fand ich den jetzt auch nicht.
Also diesmal war es Glück. Der in St. Pauli war aus meiner Sicht überragend. Also wie gesagt, der war perfekt geschossen, meine Meinung. Der jetzt gegen Benaglio, das war ein bisschen glücklich. Also der war nicht platziert, der war so eigentlich fast halb hoch. Du hast auch relativ früh gesehen, dass er ihn in die Ecke schiebt, wirklich wie er angelaufen ist. Ich habe dann kurz davor, bevor das Ding rein ist, gesagt, er schießt nach rechts und ja, munter putzen weiter.
Ja, es war.
Er hat halt viel Glück dabei.
Ja, genau. Beim alten Top wäre er nicht reingegangen, sage ich mal. Ja, das ist halt, der hätte bei Nalio den gehalten. Das ist halt, auch jetzt momentan ist dem Gekas das Glück holt. Der Elfmeter war wirklich im Gegensatz zu dem St. Pauli, den ich auch relativ gut geschossen fand, nicht gut geschossen. Der Benaglio war, glaube ich, auch noch Tick unten dran, ist ihm auch so ein bisschen unten durchgerutscht. Also wenn ein Torhüter einen Ball halten kann, Elfmeter, was ja sowieso immer Glückssache ist, dann wäre das schon noch irgendwie möglich gewesen. Aber das Glück war ihm und der Eintracht holt und so Dinger müssen halt auch mal reingehen, wenn es gut läuft.
Wie war da ansonsten so die Auswechselquote? Wir haben ja das eine oder andere mal so ein bisschen bemängelt, dass die Auswechslungen halt einfach zu spät kommen. Und gerade so die letzten 5 bis 10 Minuten sind bei der Eintracht ja immer so ein bisschen ein kritisches Feld. War es diesmal besser?
Mir ist es zu spät. Skibbe wechselt für mich immer zu spät aus. Das war auch jetzt wieder, hat angefangen auszuwechseln in der 80. Minute. Da habe ich eigentlich gedacht, da hast du gemerkt, dass bei Kayo auch nicht mehr viel kommt. Ich glaube, der hat zwar dann eine Zeit noch einen Schuss gehabt, aber Kayo war eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ob er fertig war, aber er hat keine Akzente mehr gesetzt. Da hätte ich mir früher einen Wechsel eigentlich vorgestellt, auch vielleicht um die Abwehr zu stabilisieren, früher vielleicht einen Wasowski reinbringen. Also mir ist es generell zu spät. Die Auswechslung von den Personen haben aber Sinn gemacht, dass du Gigas rausnimmst für Fenin, der nochmal versucht hat, Gas zu geben. Aber wie gesagt, es ist mir zu spät. Bei so einem Spielstand von 3-1, gerade wenn wir es 3-1 fangen, kannst du vielleicht überlegen, na komm, sicher ich die defensive 75. Minute oder so mal Wasowski oder vielleicht auch mal den Clark reinbringen, um die Dinge halt rauszuhauen. Also ich fand es ein bisschen spät, die Auswechslung.
Ich hatte es ja bei mir im Blog schon geschrieben und wenn man in der Saison was kritisieren kann am Skibbe, dann ist es wirklich irgendwie die Art der Auswechslung. Es gab ja diese Phase nach dem 1-3, wo Wolfsburg nochmal so ein bisschen Gas gegeben hat, wo sie auch nochmal gedrückt haben, auch ein paar gute Chancen hatten, die der Nikolov ja überragend entschärft hat. Aber da war so eine Phase, wo du gemerkt hast, Kayo, auf den kommen wir vielleicht gleich nochmal, habe ich auch nochmal ein Statement zu, Kayo war da einfach irgendwie überfordert und fehl am Platz. Also wir haben da de facto mit einem weniger gespielt. Und das wäre aus meiner Sicht ein Zeitpunkt gewesen, wo du hättest statt Gekas raus, Amanatidis reinbringen können. Einfach vor dem Hintergrund, Amanatidis ist irgendwie schlau genug und auch läuferisch stark genug, dass der genau in dem Moment dann ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen kann, ein bisschen stärker defensiv arbeiten kann, einfach auch als Signal an ihn, hey, du gehörst irgendwie noch dazu, so ein bisschen kopfstreichelnmäßig. Hätte ich persönlich besser gefunden, und zwar so um die 70. Minute rum. Danach kannst du zur 80. irgendwie Gekas rausnehmen und ihn abfeiern lassen, Finin bringen, absolut in Ordnung. Aber das ist mir generell auch alles zu spät. Dann so die letzten Wechsel, die irgendwie, wo dann am Manetitis eingewechselt wurde, keine Ahnung, in der 90. Minute oder so. Naja, Gott, das ist irgendwie symbolisch, mehr auch nicht. Da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Variation auch wünschen und auch wirklich auf das Spielgeschehen mal reagieren. Oder, wir haben es ja auch immer wieder gern gesagt, so einen wie den Kittel dann mal bringen. Das steht 3-1, da kannst du nicht mehr viel verkehrt machen. Wie gesagt, so einen wie Amanatidis rein oder Clark oder Wasowski oder wie auch immer und dazu noch ein Kittel für Kayo, dann spielen wir im schlimmsten Fall wieder nur mit 10 Mann, auch okay.
Ja, das finde ich zumal ein bisschen unglücklich. Zumal der Kittel, wenn er eingewechselt wurde, seine Sache auch immer ganz gut gemacht hat. Ich kann mich erinnern, als schon die ein oder andere brenzlige Situation gab, die er auch dann ganz gut entschärft hat. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, aber das war auch bei einem Heimspiel. Da hat er den Ball dann immer noch ganz gut weggeholzt und dann war es schon gut, dass er noch da war, weil Kayo ist halt defensiv enorm schwach und das merkt man halt. Und er ist auch nicht so der Kämpfertyp. Wenn du danach nochmal ein Statement hast, dann bin ich schon gespannt darauf. Und das fehlt dann einfach. Und das wäre ganz gut, wenn man ihn da lieber mal auswechselt, wenn man merkt, dass er nichts mehr bringt.
Also Kayo hat ja in St. Pauli irgendwie das 3-1 gemacht und da habe ich mir ja sozusagen von Alex noch irgendwie ein bisschen eine Watschen abgeholt. Zu Recht, wer das Tor macht, hat Recht sozusagen. Aber was mich halt immer wieder stört, und das ist auch in dem Spiel aufgefallen, er fällt einfach aus dem Mannschaftsgefüge raus. Also wenn die Mannschaft wirklich überragend spielt, da ist der im Moment einfach irgendwie, ja, platt gesagt, eine Klasse schlechter. Das fängt damit an, dass er irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es stand, in der Rundschau oder in der Neuen Presse oder wie auch immer, war die Formulierung, die fand ich eigentlich ganz gut, er macht das Falsche zum richtigen Zeitpunkt. Und das war hier auch wieder der Fall. In der zweiten Halbzeit hast du wieder so 3-4 Szenen gehabt, wo du so denkst, lauf doch durch, ja. Er spielt irgendwie nach außen, Altintop geht irgendwie die Bande lang, lauft doch im Vollsprint durch in den Strafraum rein. Nein, dann trabt er irgendwie und dann, oh Wunder, ist keiner in der Mitte, der einen Ball abnehmen kann. Und da gab es 2-3 Szenen und das macht er immer wieder. Und bei Kayo ist es eigentlich wie beim Footballspiel, wo auch dieser Typ, der irgendwie diesen extra Kick da macht, kurz eingewechselt wird, dann macht er seinen Kick und dann geht er wieder raus. Und so müsste es bei Kayo auch sein. Wir haben Freistoß, kurz einwechseln, haut dann Pfund drauf. Das war in der ersten Halbzeit auch der Fall. Das war ja auch wieder so ein klasse Flatterball. Das war's. Dann wieder auswechseln zum nächsten Freistoß. Weil mehr kommt irgendwie nicht.
Eintrachtsmanni Burgsmüller bei, bei Freistößen und Eckbällen, oder was? Wie, ja. Der wurde auch da immer eingewechselt bei irgendwie Rheinfire oder was das da war, American Football damals, ne?
Ja, sowas.
Genauso in der Art kommt es einem vorher. Das Problem ist halt auch, die Eintracht spielt halt eigentlich auch relativ oft und eigentlich relativ gut auch Konter. Das hast du ja auch gemerkt gegen Wolfsburg, wo wir natürlich, wenn unser Konter nicht erfolgreich war, gab es ja wieder zurück in Konter. Es war, wie gesagt, auch ein relativ gutes Spiel. Aber mit Kayo kann man zum Beispiel auch kein Konter spielen, weil er nicht der Typ ist, der schnell und zielstrebig irgendwo hinläuft, sondern eher den Ball wieder vertändelt. Und wenn er dann das Problem hat, den Ball nicht richtig zu verteilen, das heißt, die Pässe nicht richtig zu schlagen, dann steht er halt wirklich da wie die Axt im Wald. Ja, das ist halt das Problem. Und er macht wirklich, eigentlich finde ich auch keine richtig guten Spiele, aber man kann wirklich froh sein, das war gut geschrieben anscheinend von der Frankfurter Rundschau, dass die anderen halt alle gute Spiele machen. Stellen wir uns mal vor, selbst der Kayo wird noch ein richtig gutes Spiel machen, wie es dann überall stehen würde. Ja? Dann wären wir, glaube ich, eine Mannschaft, die mit jeder momentan konkurrieren könnte. Aber so ist es halt so, dass er eigentlich von der Leistung her deutlich abfällt zu den ganzen anderen.
Ja, gut, aber das Thema Kayo, dass er in den Fällen dann halt einfach so unterwegs ist, dass er den Ball dann da zu früh oder zu vorzeitig abgibt, das hatten wir ja schon mal diskutiert, dass er halt einfach, aus welchem Grund auch immer, dann wie du schon sagtest, einfach mal entweder noch 3 Schritte läuft, dass er dann wirklich im 16er steht oder dann halt wirklich einfach mal aus 25 Metern draufschießt, wenn er da keinen findet, aber dann lieber nochmal zurück nach links, nach rechts und den Ball da über einen Kurzpass irgendwie verteilen und den dann auch noch schlecht spielen, das kann es auf Dauer auch nicht so wirklich sein.
Wie gesagt, er hatte den Freistoß und hat dann noch eine andere Szene gehabt, die fand ich auch ganz gut, aber das ist halt unterm Strich auch brotlose Kunst gewesen, wo er einmal irgendwie kurz vorm Strafraum, ich weiß nicht mehr auf wen, dann halt mit der Hacke zurückgespielt hat und da 2 Verteidiger hat aussteigen lassen. Sah gut aus, nettes Kabinettstückchen, aber wie gesagt, brotlose Kunst, hart auf hart, das kann der Köhler auch und davon haben wir nichts.
Aber in Summe können wir, glaube ich, sagen, war es eine geschlossene, ordentliche Mannschaftsleistung mit einem super Ergebnis und wir können eigentlich nur hoffen, dass es noch lange so weitergeht.
Auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, Tormaschine Gekas ist ja, glaube ich, auch im Heimspiel war er ja auch zu Gast. Ich habe es leider nicht gesehen, ob es einer von euch vielleicht gesehen hat, wird ja auch in den Zeitungen überall momentan groß, also der Eintracht-Spieler schlechthin im Moment genannt. Ich gehe da so ein bisschen konform, glaube ich, mit der Meinung von Alex, dass es durchaus ja noch andere Spieler gibt, die ordentliche Leistungen abgeliefert haben, wie Nikolovic zum Beispiel, wie ein Patrick Ochs, wie ein Sebastian Jung. Ich meine, klar, Gekas macht momentan die Tore, ich glaube, das Ganze ist auch schon wieder so ein bisschen zu sehr gehypt im Moment, oder?
Ganz klar. Das hängt aber damit zusammen, dass sich jetzt mit der Eintracht wieder Medien beschäftigen, die sonst, oder auch Zeitungen, die sonst mit der Eintracht nicht viel am Hut haben, auch eigentlich überhaupt keine, das so hat, muss man einfach mal sein, auch gar keine Ahnung von der Eintracht haben und auch von der Materie, beziehungsweise auch von den Spielern von der Eintracht. Und dann fällt natürlich der auf, der die meisten Tore macht. Dass da halt Leute dahinter stehen oder eine ganze Mannschaftsleistung, die ihm halt auch die Pässe gibt, die ihm die Flanken, wie Altintop, der die Flanken halt auch immer gut schlägt, dass es da diese Leute gibt. Das wird dann halt kaum beachtet. Das interessiert aber halt auch anscheinend den Leser, der mal was über die Eintracht liest, auch nicht so wirklich. Deswegen wird das nicht beleuchtet. Ich finde es schade, weil ihr habt Nikolov angesprochen, der bekommt mittlerweile auch ein paar Lorbeeren, auch vollkommen zurecht. Aber andere Spieler, auch gerade Köhler, der für mich eine seiner besten Saisons momentan bei der Eintracht spielt, auch weil es konstant ist. Ja, er spielt wirklich eine konstant richtig gute Saison für seine Verhältnisse. Das sind halt alles Sachen, die werden nicht beachtet. Aber gut, das ist das Leid, was man hat, wenn man Erfolg hat. Ich denke, schlimmer ist es, wenn es andersrum wäre.
Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist halt am einfachsten. Gekas ist natürlich da auch, sagen wir mal, dienlich. Das Ding, er spricht kein Deutsch, er ist irgendwie lässt Tore sprechen. Das sind natürlich auch tolle Überschriften, die du da bringen kannst. Die Nummer am vergangenen Montag, ich habe es mal kurz irgendwie so die Hälfte gesehen, fand ich eigentlich ziemlich peinlich, weil irgendwie der HR hatte so einen drittklassigen Übersetzer dort. Der irgendwie halbgar übersetzt hat. Der Gekas musste irgendwie nach jedem Satz 30 Sekunden Pause machen, damit der Typ es übersetzen konnte. Es wirkte sehr, sehr hölzern. Also ich selber kann ja kein Griechisch, aber es war halt so, dass irgendwie so nicht so das Gefühl gehabt, dass du seine Aussagen übersetzt bekommst. Also, ja, Gott. Ich glaube, er hat Griechisch? Damit.
Was soll das? Warum
kannst ich kann du nur fluchen. Ja, ich kann nur in 8 Sprachen fluchen, mehr nicht.
Ja, aber gut, es ist halt das HR. Das machen sie halt mit unseren Gebühren. Ne?
Ja, klappt ja gut.
Ja, es klappt nicht so wirklich gut, aber die HR-Reportagen kann man in letzter Zeit ja des Öfteren kritisieren, aber das ist schon peinlich.
Aber oh Wunder, sie haben wenigstens nicht gleich mit Dortmund oder Mainz oder so angefangen.
Ja. Oder haben nicht gleich mit Mainz in Verbindung gebracht oder so.
Ja.
Oh Gott, das wäre ja noch schöner.
Ja, gut. Die sind sowieso auf dem absteigenden Ast.
Kleiner Anzug. Das Coole wäre ja, Anfang Dezember ist ja das Heimspiel gegen Mainz, oder?
Ja.
Ja, ein schöner Sieg gegen Mainz und dann in dem Spiel an denen vorbeiziehen in der Tabelle. Das wäre was, oder?
Klingt für mich realistisch, wenn es nicht sogar schon früher passiert. Auf jeden Fall. 4.12. 15.30 Uhr, Samstag geht's rund. Da spielen wir gegen die Mainzer und dann lassen wir sie endgültig in der Tabelle hinter uns und dann sind sie wieder, können sie noch schön Karneval feiern und so, aber dann haben sie nichts mehr auf dem Fußballplatz zu melden.
Ja. Dann sind sie alle hinter uns, bis auf Dortmund wahrscheinlich.
Ja.
Habt ihr eigentlich dieses Video gesehen? Ich hatte es bei Facebook mal kurz gepostet vom Zeigler, dieses gestellte Interview mit dem Klopp.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich hab's gesehen. Hier siehst du auch?
Nee. Ich habe nur gesehen, dass du es gepostet hast, aber ich habe es nicht
mir angeschaut. Ich finde den Anfang schon genial. Warte mal, ich guck gerade mal, ob ich es hier irgendwie griffbereit hinkriege. Dann spiele ich den Anfang mal rein.
Geht's oder muss es zu lange laden?
Ich dachte, ihr hört schon was.
Nee.
Nee, dann scheint es wohl nicht so wirklich zu funktionieren.
Die Lehre kannst du ausschneiden, gell?
Ja. Ja, jedenfalls gestelltes Interview. Erste Frage dann schon gleich. Ja, Jürgen Klopp, Sie stehen mit Ihrer Mannschaft auf einer Ebene mit Mainz und Frankfurt. Das kann ja für eine Mannschaft wie Dortmund nicht der Anspruch sein. Also richtig gestellt, über 2,5 Minuten, richtig lustig gemacht.
Also, grandios, aber sowas kannst du halt auch nur mit Klopp machen. Stell dir mal vor, sowas mit Van Gaal zu machen, der würde ich zum Frühstück aufessen, ja. Der wird sich in seiner Autorität beleidigt fühlen und wird es überhaupt nicht lustig finden. Oder auch mit so alten Hauding, stell dir mal einen Funkel bei dem Interview vor. Der würde sich dann nur komisch angucken und wird dann versuchen, ein bisschen lustig zu sein, dann ist es peinlich und beide gehen betröppelt nach Hause, ja. Also Klopp ist ja schon der richtige, das könntest du auch übrigens nicht mit Tuchel machen, auch wenn der sich so möchte gerne locker darstellt, ja, der wird auch anfangen zu heulen. Ja, also das musst du schon mit dem Klopp machen, der halt auch mit dementsprechend mediengewandt ist. Und da kommt es halt sehr geil rüber. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, muss ich jeder mal angucken.
Ja.
Gibt es eigentlich einen Anti-Taschentuchel-Gesang?
Wir sollten uns was auch überlegen bis zum 4.12.
Ja, also wäre tatsächlich mal so eine Überlegung, ob man nicht da mal sich so einen Anti-Tuchel-Gesang ausdenkt, weil der Typ geht gar nicht.
Nee, also
es gibt
nicht.
Echt wenig Leute im deutschen Fußball, wo ich das absolute Kotzen bekomme, wenn ich sie im Fernseher sehe und wenn ich sehe, wenn sie das Maul aufmachen. Und Tuchel hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, bei mir in die Kategorie reinzufallen.
Naja, das ist halt, wenn so ein Trainer so möchte, Modebegriffe halt für sich zuschreibt, was hat er letztens gesagt? Das haben sie auch beim Doppelpass genannt. Ja, schau da, ich gucke mir manchmal den Doppelpass an. Er hat ja so ein paar moderne Sprüche gelassen, so möchte gern moderne, die er geprägt hat und so weiter und so fort, aber im Endeffekt bröckelt langsam die Fassade. Sein One-Trick-Pony mit Schürrle draußen lassen bis zur 60., 70. und dann einwechseln und auf ein Tor hoffen. Das erkennen mittlerweile die Trainer auch schon in der Bundesliga. Also du kannst dich sowieso auf das Konzept mittlerweile von Mainz in einspielen und auch einstimmen und langsam bröckelt die Fassade. Aber so ist es halt, wenn du Trainer zu schnell hochlobst und die noch keine tiefe Phase mitgemacht haben. Weil ein Trainer zeichnet sich erst aus, wenn er eine Mannschaft in einer schwierigen Phase wieder nach oben bringen kann. Und Mainz war in seiner Zeit nie wirklich unten. Und wir werden erst mal sehen, ob er das überhaupt schafft.
Wenn wir schon gerade bei dem Thema Mainz sind, habe ich das heute richtig gelesen, dass da auf einmal welche von den Mainzern in dem Nationalelf-Kader auftauchen?
Ja, du hast es leider richtig gesehen. Ich meine, Holtby habe ich verstanden, aber ich hatte erst gesagt, okay, das macht Sinn, weil er ja auch von England umworben war, aber dann ist mir eingefallen, das ist ja jetzt ein Freundschaftsspiel und wenn ihr wisst ja alle, wie es bei Jones war, der hat auch ein paar Freundschaftsspiele für Deutschland gemacht, ist jetzt bei den USA.
Wer?
Freundschaftsspiele, Ach, der.
Wer?
Ich weiß nicht genau, da war so einer, der hat mal bei der Eintracht gespielt. Und okay. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt. Ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt. Ja. Und auf jeden Fall, das bringt ja gar nichts. Du kannst ja den Holpe jetzt nominieren und kann trotzdem noch für England spielen, also ist es gar nicht so sinnvoll. Gut, aber da könnte ich es noch verstehen. Aber bei Schürrle, der noch nicht immer Stamm bei Mainz spielt, der wird zwar für 7 bis 10 Millionen zu Leverkusen wechseln, ist aber immer noch kein Stammspieler bei Mainz. Meine Güte, das kann ich nicht verstehen. Das muss mir auch jemand mal erklären. Werde ich auch grenzwertig wüten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist aber diese typische Löw-Connection. Also wenn du es einmal geschafft hast über Adrian, Löw, Bierhoff, was weiß ich was, wenn du irgendwie den richtigen Berater hast, dann geht's halt ruckzuck. Und das siehst du irgendwie dort, das siehst du bei so Leuten wie Schmelzer und so weiter, wobei der noch eine ordentliche Saison spielt. Aber ja, das sind so diese typischen, also bei Holtby, gerade bei dem würde ich sagen, im Moment hätte der es aus meiner Sicht nicht verdient, weil der hat jetzt die letzten 3, 4 Spiele wirklich schwach gespielt. Wo du halt so sagst, Junge, stabilisier dich mal und mach mal irgendwie bis zur Hinrunde ordentliche Spiele und dann schauen wir mal. Aber nur jetzt um des Nominierens willen, finde ich ein bisschen blöd. Und da ist das Ding, das ist halt diese unschöne Schwaben-Connection, was auch immer.
Ja, und es, also ganz ehrlich, ich habe heute Mittag zu Alex, die hat es auch bei Twitter kritisiert, da habe ich heute Mittag zu Alex gesagt, das geht natürlich jetzt ein bisschen weit, aber ich denke wirklich, wenn du wirklich auf Gedeihen verderben Nationalspieler werden willst, dann wirst du durch diese Nominierungstaktik zum Vereinswechsel gedrängt. Weil ganz ehrlich, der Jung hat jetzt in der letzten Rückrunde schon gespielt, hat eigentlich dauerhaft für die Eintracht gespielt, spielt jetzt, hat einen sicheren Stammplatz, spielt eine überragende, gerade für so einen jungen Spieler, Verteidiger-Saison, ja, weil gerade für einen Verteidiger ist es auch in der Regel viel schwieriger, richtig gute Spiele zu machen, als für einen Mittelfeldspieler, der immer noch nicht so den Druck von hinten hat, ja. Aber bei einem Sebastian Jung, wo es darauf ankommt, Fehler und nicht zu machen, der spielt eine richtig gute Saison, aber der wird natürlich nicht nominiert. Aber es hängt auch damit wahrscheinlich wirklich damit zusammen, dass er beim falschen Verein spielt. Bei Ox, das kann ich sagen, okay, der muss nicht nominiert werden, allein weil er jetzt rechtes Mittelfeld spielt. Da gibt es genügend Spieler, die, würde ich schon sagen, ihm gleichwertig auf jeden Fall besser sind. Aber bei Jung kann ich es nicht verstehen, wenn man schon so viele einlädt. Wenn du schon einen Schürrle einlädst, der für mich nicht verständlich, dass er eingeladen wird. Da kannst du 30 andere Bundesligaspieler auch nominieren. Ja, da hättest du auch im türkischen Verband Tin Ekici streithaft machen können, dann hättest den nominieren können. Da hättest du eher ein Recht dazu, ja. Aber nein, den Schürrle, das kann ich nicht verstehen. Und dann Jung voll außen vor lassen. Das macht mich schon ein bisschen aggressiv. Finde ich schon Sauerei.
Wobei bei Jung, ich das so sehe, naja, da ist die Position halt auch ziemlich besetzt. Also da gibt es irgendwie für rechter Verteidiger, spielt ja Lahm und was weiß ich. Also da gibt es irgendwie, ich glaube, 4 oder 5, die du dort einsetzen könntest.
Aber wenn du schon testest.
Aber was ich viel schlimmer fand, war letzte Saison, dass der Meier nicht bei irgendeinem von diesen ganzen Schnupper-Nominierungsdingern, die es irgendwie im März oder Februar oder was weiß ich wann gab, dass da nicht jemand wie der Meier, der ja wirklich letzte Saison überragend gespielt hat, mit vielen Toren, viele Scorerpunkte, vielseitig ansetzbar, der hat im Sturm gespielt, der hat offensives Mittelfeld gespielt, der hat auf der Sechserposition gespielt. Also wo du wirklich sagst, der Typ hat, keine Ahnung, mehr als x Spieler auf dem Buckel, hat eine überragende Saison gespielt, zwar in jetzt nicht so dem schicken, tollen Verein, hat aber wirklich dort gezeigt, dass er es kann. Einfach dem mal so einen Impuls geben, das habe ich nicht verstanden. Das finde ich viel ärgerlicher, als dass du halt sagst, wie gesagt, bei Ox, schwierig. Der passt, glaube ich, auch vom Typ nicht so zu dem, was sich irgendwie Löw dort vorstellt. Aber das finde ich irgendwie schon ein bisschen seltsam.
Ja, Meier ist eine gute Einwendung von dir, auf jeden Fall. Meier habe ich in der letzten Saison auch nicht verstanden. Gerade, guck mal, es gab so viele dusselige Testspiele, die deutsche Nationalmannschaft hatte, hätte sie nochmal einladen können. Aber nein, ich glaube letztes Jahr, ich glaube vor ziemlich genau einem Jahr wurden auch dann die anderen dusseligen Spiele, oder war das schon länger her, vor anderthalb Jahren, Weiß und Marvin Comper nominiert, die nie wieder nominiert wurden, weil sie auch einfach nur mal 3, 4 Spiele richtig gut gemacht haben. Ja, eine gute Hinrunde mit Hoffenheim und von denen siehst du nichts mehr und die werden auch nie mehr nominiert. Das sind so diese typischen One-Hit-Wonder, ja, aber haben auch natürlich in der Nationalmannschaft in den Spielen, die sie gemacht haben, nichts gebracht. Aber ich weiß nicht, ich meine, okay, Löw sagt ja, okay, heute brauchst du keine 30 guten Bundesligaspiele mehr machen, um nominiert zu werden, sondern da reicht anscheinend auch schon, wenn du mal kurz Furore machst, aber für mich ist das ein bisschen wenig. Und ganz ehrlich, natürlich hat der Löw keinen Misserfolg, ja, aber ich meine, mit Titel gesegnet ist er auch noch nicht. Ja, musst du auch mal so sehen.
Aber was sind denn dann die Auswahlkriterien, wenn es heißt, du brauchst keine konstante Leistung mehr? Ist es dann wirklich, dass du bei einer Mannschaft spielst, die 5 Tage in den auf einem der ersten beiden Tabellenplätze gelegen hat? Ist es, weil du einen Transfermarktwert von über 5 Millionen oder was hast? Was sind denn bitte schön die Kriterien, nach denen er die Spieler auswählt?
Also ich denke ganz ehrlich, dass das hauptsächliche Kriterium ist, du kannst einigermaßen, nee, du musst spielerisch auf einem relativ hohen Niveau sein. Und das kann man ja zum Beispiel einem Götze nicht verdenken, der ist auf einem spielerisch hohen Niveau. Das ist auch, der Holtby kann sehr gut am Ball umgehen und du musst jung sein. Ich denke auch, dass der Löw potenziell ein Spieler ist, der mit jungen Spielern besser kann als mit älteren. Und du musst deine Klappe halten. Das ist auch noch ein weiteres Kriterium, weil Charaktere gibt es bei der Nationalmannschaft. Und das sage ich auch schon die ganze Zeit, gibt es bei der Nationalmannschaft nicht. Jetzt bildet sich ein Charakter wie Schweinsteiger hoch. Lahm ist ein lieber netter Kerl, für mich aber immer noch kein Leader in dem Sinne, auch wenn er den einen oder anderen Fehltritt leistet. Aber ansonsten gibt es da keine Charaktere. Jemand wie Franz allein, der könnte noch so ein guter Spieler sein, der würde nie nominiert werden, weil er halt ein Querkopf ist und sich schon bei der Eintracht gemacht hat. Aber auch Ochs ist, glaube ich, viel zu emotional. Ich finde, emotionale Spieler brauchst du, um auch Titel zu gewinnen. Sieht aber Löw anscheinend anders. Gut, die sonstigen Kriterien, jetzt habe ich 3 genannt. Jesus, was gibt es da noch?
Also aus meiner Sicht gibt es da so dieses Geschmäckle im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Es werden schon überdurchschnittlich viele Spieler mit entweder Stuttgarter oder halt hier Schwaben-Historie nominiert. Also gerade so ein Tresch, so ein Rudi, der ja auch immer wieder irgendwie genannt wird. Also bei Tresch ging es ja damals sehr, sehr, sehr schnell. Also er ist ein guter Spieler und so weiter, ist okay. Aber da, bei dem ging es, glaube ich, der 4 oder 5 Bundesligaspiele gehabt, da war schon das erste Mal nominiert. Also das sind so die Sachen, die halt schon echt ein Geschmäckle hinterlassen.
Es ist auch ein Schlag ins Gesicht.
Und man weiß ja zum Beispiel auch, Bierhoff hat ja auch so gewisse Connections im Hintergrund, Nike und irgendwie seine Beratercrew, die dann mit bestimmten zusammenarbeitet. Also keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig, aber ist schon ein bisschen seltsam. Was mich ja mal interessieren würde, ist, angenommen, die Eintracht würde am Ende dieser Saison deutscher Meister werden. Und jetzt ist es so, im Kader haben wir ja ein gesundes Mittel, irgendwie deutsche Spieler, ausländische Spieler und so weiter. Würde es mich echt interessieren, ob dann nächstes Jahr, beziehungsweise zum Ende der Saison hin oder wie auch immer, ob dann ein Spieler von Eintracht nominiert werden würde. Einfach nur mal so ein Gedankenspiel.
Ich glaube, selbst dann wird es so ganz leer ausgehen. Ich denke, der wird wahrscheinlich, wenn ein Spieler konstant super Leistung bringt, würde Löw wahrscheinlich nicht drumherum kommen und den Meier, wenn er dann seine Form wieder gefunden hat, oder vielleicht den Jungen mal für ein Spiel nominieren, aber dann sind sie auch bald wieder weg. Ja, also ich denke wirklich nicht, dass ein Eintracht-Spieler großartig eine Chance hat, in der deutschen Nationalmannschaft auf Dauer erfolgreich zu werden. Bin ich mir 100%ig sicher. Und dabei ist es, und ich sehe es so, dass es viel schwieriger ist, bei einem mittelmäßigen Verein wie bei der Eintracht dauerhaft richtig gute Leistung zu bringen, als in einem Top-Team. Weil ganz ehrlich, ich bringe immer wieder das Beispiel Özil. Özil hat in der Bundesliga einige gute Spiele gemacht, hat aber in umso mehr Spielen auch unterdurchschnittlich ausgesehen und nicht gut ausgesehen. Und jetzt bei Real, wenn er lauter gute Spieler um sich hat, dann ist es für ihn auch leichter zu glänzen. Und so ist es bei vielen Spielern. Wenn die aber mal zurück zur Eintracht kommen würden, wäre es viel schwieriger, eine richtig gute Leistung auch mannschaftsdienlich zu erbringen. Aber es sind so Sachen, die werden halt nicht gewürdigt.
Ja, ich würde, glaube ich, auch so weit gehen und sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch wenn wir Meister geworden sind, dass dann ein Spieler von der Eintracht im Aufgebot für die Nationalelf drinsteht, würde ich auch für äußerst gering nach wie vor ansehen. Ich glaube, der Druck von den anderen Vereinen, was da die Managementbereiche angeht, ist einfach viel zu groß in Richtung DFB und Bundestrainer, dass es da gar nicht dazu kommen würde. Und ich glaube, da kommt von unserer Seite halt einfach nicht genug, dass das dann nachher so weit wäre.
Ich kann mir nur vorstellen, dass Gibbe dann am Ende, wenn wir wirklich, ich meine, es kommt ja nicht da so weit, auch wenn ich es mir wünschen würde, aber ich denke mir schon, dass maximal Gibbe dann irgendwie auch ein bisschen polarisierend seine Meinung kundtun würde. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, also der Spieler hätte es jetzt auf jeden Fall verdient. Er hat ja auch in der letzten Saison schon mal gesagt, dass er jetzt realistischer auch jetzt keinen Spieler richtig auf dem Niveau sieht. Aber wenn du dann siehst, ich kann seine Meinung verstehen, dass er sagt, na gut, es ist noch bestimmt kein richtiger Spieler von Eintracht dabei, der da auf Nationalmannschaft spielt. Aber wenn du jetzt siehst, wer dann immer wieder nominiert wird, dann muss man doch die Anforderungen eindeutig nach unten schrauben. Ja? Und dann wären doch ein paar dabei. Aber ja, gut, wir können es leider nicht ändern. Das ist die Qual.
Ja, gut, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich da sowieso den einen oder anderen aussortieren.
Wen?
Ja.
Oh. Tacheles. Hart, ehrlich, konsequent.
So ein Ballack zum Beispiel, aber der ist ja eh verletzt. Also der hat sich ja selbstständig aussortiert. Aber das ist so, aus meiner Sicht ist das so einer, der sowieso immer nur wie Falschgeld auf dem Platz rumfällt.
Tuchowski für mich auch. Genauso auch wie Marin. Ja. Ganz ehrlich, ich mag den Marin. Aber der Marin hat sich weder, das habe ich gerade heute Mittag eine Diskussion mit einem Kumpel von mir geführt, Marin hat sich weder bei Bremen dauerhaft durchgesetzt, noch in der Nationalmannschaft. Natürlich ist in der Nationalmannschaft schwierig. Aber ein Spieler, der, ich glaube, 8 Millionen gekostet hat, hat auch eigentlich irgendwann mal den Anspruch, sich dauerhaft durchzusetzen. Ich meine, bei der Eintracht wird ja immer kritisiert, ja, wir haben den damals gehen lassen. Das war ja auch ein Fehler, ja. Aber trotzdem, er hat sich noch nicht richtig durchgesetzt. Und da muss auch mehr kommen. Und momentan sehe ich den nicht als Nationalspieler. Und den Tuchowski, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der hat natürlich auch einen schweren Stand bei Hamburg. Aber der hat auch kaum was gezeigt in der letzten Zeit.
Ja, stimmt. Ja, Marin hat sich jetzt nicht wirklich so entscheidend weiterentwickelt. Also er hat irgendwann mal einen ganz guten Schritt gemacht und er liefert ja auch immer mal ganz gute Leistungen ab, aber so wirklich die konstante Weiterentwicklung siehst du aus meiner Sicht da wirklich auch nicht bei ihm.
Du musst ja sehen, es laufen ja lauter Leute ihm in den Rang ab, wie ein Reus, der jetzt ja auch immer wieder gehypt wird, oder auch ein Götze, der noch jünger ist. Da muss er aufpassen, dass er nicht einen Anschluss verliert. Und dann ist er ganz schnell irgendwann noch ein Mittelklasse-Spieler und dann spielt er bei Hannover, wird von Hannover eingekauft wie der Schlautraff. Gut, ich hoffe nicht, dass es ganz so schlimm kommt. Ja, Schlautraff ist ja doch ein großer Abstieg, aber da muss er echt aufpassen. Momentan sehe ich den nicht im Team. Was sagst du, Jesus? Siehst du da noch den einen oder anderen, den du da aussortieren würdest?
Ja, das sind schon so die üblichen Verdächtigen. Also ich bin zum Beispiel auch, also Müller hat ja eine überragende WM gespielt, ja, wunderbar, aber ich bin auch kein Freund davon, dass man dann so sagt, das sind jetzt irgendwie die Heilsbringer vor dem Herrn. Weil es fehlt halt doch immer noch mal so ein, wie hast du es vorhin gesagt, so ein Typ, der halt über die Leidenschaft kommt, über die Aggressivität kommt und so weiter. Und so ein Frings ist jetzt rum ums Eck, also weil auch zu alt, zu langsam und so weiter, aber so jemand von dem Typus aus, der fehlt irgendwie der Mannschaft und dafür sind halt zu viele Gleichgeschaltete. Auch so ein Khedira ist auch ein bisschen sehr, also dem hat zum Beispiel meiner Meinung nach gut getan, jetzt zu Madrid zu gehen, weil er einfach dort ein bisschen aus diesem Trott, den er so hatte, rauskommt. Also schauen wir mal. Ansonsten, was ich nur sagen kann zu dem ganzen Thema Spieler von Eintracht, ja oder nein, ist es ja ganz einfach. Wenn der Löw einen Titel gewinnen will, muss er einen Hessen dabei haben. Ja,
ja gut, da so führt ja eh keinen Weg dran vorbei. Also das eben, ist ja mal voll.
Also von daher, für mich als Spanier ist das ja alles gar kein Problem, weil dann wir nehmen auch die nächste Europameisterschaft mit, so ist es nicht. Aber
in dem Moment bist du aus der Nummer raus.
Ja, und tschüss. Nein, ich kann dich da verstehen. Aber ich hoffe, ganz ehrlich, du brauchst auch jetzt keine ehrfürchtige Angst die ganze Zeit vor den Spaniern haben. Das geht mir auch auf den Sack. Natürlich ist es eine Weltklasse-Mannschaft, ja. Aber dass der Löw dann auch immer wieder sagt, oh, naja, wir müssen dann sehen, ob die Spieler dann auch gegen Iniesta und Xavi bestehen. Das sind alles Weltklasse-Spieler, aber man kann das, wenn du Typen dabei hast, kannst du das auch von dem mannschaftlichen Spiel her wettmachen. Aber du brauchst halt auch Typen. Und deswegen sage ich, du gewinnst Titel nur mit Typen. Und in Spanien gibt es auch Typen. Da gibt es auch nicht nur Leute, die immer die Klappe halten. Ja, So ein Villa, das ist auch nicht der einfachste Spieler. Ja, und auch ein Xavi und ein Iniesta, die sind auch keine gleichgeschalteten Spieler, das Verb jetzt weiterführe. Ja, du brauchst halt einfach Leute, die mal den Mund aufmachen. Jetzt, wie gesagt, der Schweinsteiger entwickelt sich in die Richtung. Aber für mich haben wir auch Titel nicht gewonnen, weil keiner mal richtig auf den Putz gehauen hat. Weil zweimal gegen Spanien zu verlieren, bei allem Respekt, und Jesus, ihr seid ja zu Recht auch die weltbeste Mannschaft, aber gerade beim zweiten Mal hätten wir eigentlich schon eine Chance verdient gehabt. Aber
mir dem doch nicht noch Honig ums Maul.
Naja.
Ich glaube aber auch, Schweinsteiger ist dann so von der Kategorie, er entwickelt sich zwar so ein bisschen, aber wenn er anfängt, die Klappe zu weit aufzumachen, wird er auch ganz schnell aussortiert.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, der Schweinsteiger hat schon mittlerweile diesen Stempel aufgesetzt bekommen oder aufgedrückt bekommen, Weltklasse. Und da denke ich, kann er sich schon ein bisschen was erlauben. Ich denke nicht, dass der Löw, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der Löw die Macht hat, Schweinsteiger dauerhaft rauszustellen. Weil Schweinsteiger sich mittlerweile den Ruf auch erworben hat, Weltklasse-Spieler zu sein. Und das merkst du auch bei Spielen, wie die Bayern haben zum Beispiel ein Scheißspiel gemacht gegen Bremen und er macht dann beide Tore, weil er es kann, weil er halt ein Weltklasse-Spieler ist und weil er ein Spiel entscheiden kann.
Finde ich, hat er am vergangenen Spieltag den Gegenbeweis geliefert. Er ist ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, aber Weltklasse, dann hätte er den Elfmeter nicht so arrogant verballert.
Ja. Das Weil, ist eher das Problem.
Wenn ein Weltklasse-Spieler gewesen wäre, dann hätte er das Ding einfach in die Mitte gehauen, das Spiel wäre gelaufen und wie die Bayern hätten ihre komische Serie gestartet, bla bla bla.
Ja.
Aber genau da ist dann so dieses, da ist dann dieser Schweini durchgekommen, der sich irgendwie den Irokesen macht und so weiter und so fort. Und einfach auch, wie er da angelaufen ist, das war so Ronaldo in billig ungefähr.
Genau, aber dann ist Ronaldo auch kein Weltklasse-Spieler, weil er genau immer auf die wichtigen Elfmeter verschießt. Das ist so eine Grundsatzdiskussion. Und das denke ich auch. Deswegen sage ich auch, Ronaldo ist für mich auch kein Weltklasse-Spieler, weil hat gegen im Finale, Champions-League-Finale Elfmeter verschossen, hat sonst bei wichtigen Weltmeisterschaften nie wichtige Tore gemacht. Auch kein Weltklasse-Spieler, oder?
Nee, Ronaldo ist Spieler, der in einem Kollektiv gut funktioniert, also er ist auch durchaus mannschaftsdienlich und so weiter, er ist halt ein Egozentriker, das ist sein Problem. Er muss sich irgendwie die ganze Zeit in den Mittelpunkt stellen. Es gab jetzt am vergangenen Spieltag eine Szene, Real Madrid gegen Atletico Madrid, es stand glaube ich 2-0 und irgendwie es gab so einen Pressschlag, der Ball ist in der Luft und anstatt dass er den Ball einfach mit dem Fuß runterholt, lässt er ihn über den Rücken zum Mitspieler abtropfen. War ein Riesenskandal, weil es halt einfach, ich mache mich über den Gegner lustig, ja, einfach unsportlich. Ja. Und so Dinge hat er halt immer wieder drin. Und Ronaldo reißt deswegen in der Nationalmannschaft zum Beispiel nichts, weil da müsste er einfach so der im Basketball sagt man, der Go-To-Guy sein, also der, der das Spiel macht, der im entscheidenden Moment einfach eine Schippe drauflegt. Ja. Und das ist er nicht. Und Schweini ist es auch noch nicht. Er ist zwar nah dran, aber Der Elfmeter hat da halt gezeigt, dass er es noch nicht ist. Aber ich finde, wir sind im Moment auch ein bisschen arg ab, so vom Eintracht-Podcast her.
So vom eigentlich Wichtigen. Ja, ich wollte jetzt auch gerade einschreiten. Lasst uns doch mal auf die wirklich wichtigen Dinge gucken, wie jetzt das kommende Spiel gegen Bremen. Chris fällt länger aus, habe ich jetzt verstanden. Wieder Nervenentzündung im Rücken, kriegt Millionen von Spritzen. Wird aber wahrscheinlich erstmal noch. Bitte?
Länger bedeutet ganze Hinrunde oder was?
Das steht hier leider nicht drin.
Okay. Es kommt echt drauf an, wie er sich dann auch fühlt. Ich meine, ich glaube, leichtes Lauftraining oder so wird auch gemacht. Aber es ist halt, das ist gerade so eine Nervengeschichte am Rücken, das ist schwierig zu beurteilen. Ist ja auch unter Behandlung von Dr. Müller-Wohlfahrt. Also ich denke, das ist ja schon in ganz guten Händen, auch wenn er ja bei den Bayern immer noch ist, Müller-Wohlfahrt. Aber da gehen ja die ganzen guten Fußballer hin. Ist halt schade für die Eintracht und halt auch schade fürs Abwehrgebilde, aber müssen wir uns halt irgendwie anderweitig aushelfen, ne?
Ja, also die Kombination, die wir da jetzt im Mittelfeld haben, funktioniert ja soweit auch eigentlich ganz gut.
Ja, ich denke auch, aber gut, Bremen ist halt auch wieder man darf Bremen nicht unterschätzen, auch wenn ich gerade zu meinem Glück gelesen habe, dass der Pizarro wahrscheinlich ausfällt, den ich ja auch für einen richtig guten Stürmer halte, weil der auch immer ein Tor machen kann. Auch wenn er ein scheiß Spiel macht, macht er ein Tor und das entscheidet es im Zweifel. Also wenn Pizarro ausfällt, wäre das für uns natürlich gut, gerade weil die anderen Stürmer von Bremen ja nicht wirklich gut drauf sind. Der Arnautovic, der haut auch die Dinger sonst wohin, obwohl er eigentlich ein guter Spieler ist. Mhm. Und Almeida trifft ja auch das Tor nicht so wirklich oft. Also ganz ehrlich, nicht nur nach dem 6-0, was ja total desolate Leistung von den Bremern war, da muss auch eigentlich zumindest mal ein Punkt drin sein.
Also Bremen ist für mich so eine Wundertüte. Einmal mit dem 6-0 und sie haben ja echt überragende Spieler für sich gesprochen. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Luft raus beim Trainer und so weiter. Da liegen auch ein bisschen die Nerven blank. Also der Alofs hat ja durch diese Nummer Gehaltsstreichung, Prämienstreichen, was weiß ich was da war, das wirkte alles nicht so souverän. Und da finde ich es ja gut, dass irgendwie Bruchhagen ja die Linie vertritt. Er geht grundsätzlich nie in die Kabine, weil das ist Trainersache, ist auch gut. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, bei Bremen ist halt immer wieder dann so eine Explosion drin, dass sie dann wiederum auch mal 6 Tore schießen und sich in so einen Lauf schießen. Und da sage ich, letzte Saison hätte ich richtig Schiss gehabt. Diese Saison, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dass wir einfach da genügend abgezockt sind, um zu sagen, okay, lass mal das Spiel ruhig angehen. Also wenn ich jetzt irgendwie auch die Taktik vorgeben müsste, wäre es Bremen kommen lassen. Das Publikum wird extremst pisst sein. Die werden von der Mannschaft was sehen wollen, also wird die Mannschaft aufdrehen. Also lass sie ruhig mal kommen, null halten, locker spielen, gucken, ob man mal den einen oder anderen Konter setzen kann. Und ruhig Bremen das Spiel machen lassen. Und wenn es irgendwie so in der 60., 70. immer noch 0-0 steht, wunderbar. Und dann gucken, ob man irgendwie was mitnimmt. Aber bloß nicht irgendwie versuchen, die an die Wand spielen zu wollen, weil ich glaube, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Option 1 oder Option 2, bei denen ist alles richtig im Arsch. Und die kriegen gar nichts auf die Reihe. Und dann, glaube ich, kannst du es auch abschießen. Weiß ich jetzt nicht. Aber eins von beiden.
Ich glaube wirklich, die Taktik bei einer Mannschaft wie Bremen, auch gerade wenn er nicht zu Hause spielt, sollte dann wirklich sein, nicht mit irgendwelchen Kunststückchen glänzen, sondern lieber versuchen, über einen Konter ein 1-0 machen und dann das Thema versuchen, über die Zeit zu bringen und dann ist gut.
Genau. Ich denke, das wäre eine ganz gute Alternative. Gerade auch, weil wir nicht wirklich kommen müssen. Wir haben bisher schon relativ viele Punkte uns angesammelt und wie ihr schon richtig gesagt habt, die Bremer, die müssen da jetzt was machen und die denken sich halt auch, okay, zum Glück kommt, hört jetzt blöd an, aber die denken sich auch, okay, da kommt jetzt die Eintracht und nicht unbedingt ein anderer Dortmund oder so, wäre dann glaube ich noch unangenehmer und die denken ja auch immer, gegen die Eintracht geht was und vielleicht unterschätzen sie uns gerade so Spieler wie der Arnautovic, der sowieso eigentlich denkt, dass er der beste Spieler der Welt ist. Und das ganze Bundesliga-Konzept noch nicht so wirklich verstanden hat, dass ja alles doch relativ eng ist. Ich denke, da ist was drin. Wenn wir verlieren, ist auch jetzt nicht so unglaublich schlimm, aber wir sollten mal schon, also ein Punkt sollte schon drin sein, vielleicht können wir auch mal auf 3 spekulieren, wenn wir unsere Konter gut ausfahren, weil das wird maximal wichtig sein, dass wir die Konter, die wir mit Sicherheit bekommen werden, dass wir die richtig gut ausspielen und vorne haben wir halt den viel gelobten Gekas, der das ein oder andere Ding dann auch verwandeln kann und vielleicht geht es ja wieder zu unseren Gunsten aus.
Ja, wenn du die schnellen Konter über die Außenbahnen bringst, weil über die Mitte wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dass ein Gekas sich den Ball irgendwo in der Mitte holt und dann nach vorne läuft, das kannst du ja sowieso vergessen.
Da musst du auf die Achse Jung Ochs setzen, die mir immer gut gefällt, oder auch auf der anderen Seite, Altintop rennt auch wie sonst was. Also ich meine, dass er viel für die Mannschaft arbeitet, kann man ihm weiß Gott nicht absprechen und auch die Zusammenarbeit mit Köhler funktioniert ja ganz gut. Ich denke, dass von der, wie du gesagt hast, von den Außen muss das Spiel gewonnen werden.
Ich würde es ja Altintop mal wünschen, dass er tatsächlich auch mal einen Treffer macht. Einfach nur so für seinen persönlichen und nicht irgendwie einen geschenkten Elfmeter, sondern einfach wirklich aus dem Spiel heraus mal wieder die Bude treffen.
Das wäre klasse. Gerne auch mehr als eins. Also.
Ja, nach oben offen.
Klar, bin da nicht geizig.
Open End, ja. Genau.
Ja, Tipprunde. Marvin, fangen wir an.
Ich glaube, es wird ein 1-1.
Okay. Jesus?
Nachdem ich ja im Tippspiel das letzte Mal falsch getippt habe, dafür aber am Tag des Spiels in meinem Blog nochmal richtig war mit 3-1. Eigenlob.
Ich riech's bis hierher.
Ja, ich mach gleich das Fenster zu. Glaube ich, dass diesmal ein 2-1 drin ist. Also 1-2, 2-1 für die Eintracht.
Ja, okay. Ich habe die letzten Male immer katastrophal getippt, egal wo und egal wann, lag ich immer irgendwie großartig daneben. Von daher sage ich jetzt einfach mal ein 0-1, irgendwie relativ spätes Tor, hoffe aber, dass es ein ähnlich starkes Spiel wird und wir mit mehr als einem Tor für uns daraus marschieren werden.
Okay, gut.
Ja, dann habe ich heute noch bei der Eintracht gesehen, dass es wohl eine Studie gab zu dem Thema Social Media und wie sich so Fußballvereine da schlagen. Da gab es ja letztens schon mal eine, die so ein bisschen auf Twitter rumkursiert ist und diese Studie ist jetzt von der Firma Primus Inter Pares, das ist irgend so ein Forschungsunternehmen, wer auch immer diese Studie beauftragt hat. Und da schneidet die Eintracht auf Platz 1 ab mit über 1 Million Einträge. Also die haben jetzt wohl nicht geguckt, was, ja, wer wie viele Mitglieder in welchen Foren oder Facebook-Fanseiten oder was auch immer hat, sondern haben nur rein nach den Einträgen geschaut. Und dann wäre es so, dass wir Platz 1 sind mit etwas über 1 Million, dann mit größerem Abstand folgt der FC St. Pauli mit etwas über 600.000. Und dann der FC Bayern mit etwas unter 600.000. Liest sich so erstmal sehr schön und freut mich natürlich auch, wobei ich dem Thema nicht so ganz glaube, weil wenn die nur rein nach den Einträgen gehen, müssten die Bayern doch eigentlich mehr haben, weil dann eigentlich auch die ganzen negativen Beiträge mit dazu gezählt werden müssten. Und ich glaube nicht, dass es in Summe positive und negative Einträge für die Bayern nur 600.000 im Internet gibt.
Kann sein. Aber ich würde sagen, im Umfeld aktivster Social-Media-Geschichten ist die Eintracht durchaus gefühlt weit vorne, weil allein spontan fallen mir jetzt irgendwie 5, 6, 7 Blogs ein, die es rund um die Eintracht gibt. Also irgendwie egal, wo du deine Timeline so hast, die ist natürlich jetzt ein bisschen gefärbt bei mir, aber es ist schon viel Eintracht-lastiges unterwegs.
Auch bei Twitter ist ja auch bei Twitter ist doch die Färbung von Eintracht-Fans oder die Streuung schon relativ groß, das muss man schon mal sagen. Also ich meine, ich bin da jetzt auch nicht der absolute Experte, ich kann das auch nicht beurteilen, wie repräsentativ das ist, aber man merkt schon, dass es viele Leute gibt, die sich auch im Internet mit der Eintracht auseinandersetzen. Und ich denke, wir können da schon stolz drauf sein. Und auch sowas, was wir halt hier machen mit dem Podcast, das ist auch ein Ausläufer davon. Ja. Und da kann die Eintracht sich mal auf die Schulter klopfen, wenn sie weiter noch so erfolgreich sind und so erfolgreich spielen, wird es noch weiter nach oben gehen.
Das stimmt. Bei dem Podcast hatte ich jetzt zu Bayern noch keinen gesehen. Da hatte ich welche gesehen. Zu Bremen sind mir welche aufgefallen. Zu St. Pauli habe ich, glaube ich, sogar 2 gesehen. Aber so zum Thema Bayern noch nicht, aber vielleicht ist bei denen die Feldkultur auch einfach etwas überaltert.
Ja, ich denke, das hängt auch vielleicht damit zusammen, weil die sowieso durch die Massenmedien so gut informiert werden, sage ich mal, dass sie dann so Podcasts halt nicht brauchen, wie das halt ist. Wer selbst in der Zeitung fast gar nicht über Fußball schreibt, ist auch immer der FC Bayern irgendwo genannt. Und wenn es nur über den irgendwelche B-Promis, die dann mit irgendwelchen Frauen rummachen geht, aber irgendwie ist man da doch ein bisschen informiert. Bin aber froh, dass es bei der Eintracht nicht so ganz so oft der Fall ist, außer bei Marcel Heller, der sich anscheinend von seiner Frau da irgendwie ablichten lässt. Ja, aber gut, das ist Hüllen mit dem Deckmantel des Schweigens darüber.
Ja, meine Liste ist abgearbeitet. Wie sieht's bei euch aus?
Sitzt.
Bestens. Wunderbar. Dann pfeifen wir ab für diese Woche. Freuen uns auf einen schönes Fußballwochenende mit hoffentlich vielen Toren und hören uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Ciao, ciao.